Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren fort mit der Auslegung des Buches Papst Franziskus, Mein Leben, mein Weg, ein Jesuita. Gespräche mit ihm, als er noch Kardinal in Buenos Aires war, von Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti. Im Priesterseminar der Erzdiözese Buenos Aires war eine sehr strenge Auslese unter den Priesteramtskandidaten. Nur 40% aller, die sich dort bewerben, wurden auch aufgenommen. Bergoglio sagt: Wir begleiten mit Sorgfalt ihren Reifungsprozess. Es gibt viele, die keine Berufung haben und aufgeben. Und das sind dann oft ausgezeichnete Leute, die später heiraten und sich wunderbar als Laien in den Pfarreien engagieren. Er wird dann gefragt, ob er immer schon so streng war oder erst seit der Welle von Skandalen es ist. Seit vielen Jahren wurden die Anforderungen verschärft, so seine Antwort. Wir lassen alle Kandidaten einen intensiven Test machen, von dessen Ergebnis die Auswahl abhängt. Eine Person mit einer irgendwie gearteten Psychose kann schließlich ein größenwahnsinniges, ein ehrloses oder kriminelles Verhalten an den Tag legen. Ich denke an den Fall eines jungen Mannes, der viele Merkwürdigkeiten zeigte. Ich veranlasste einen Besuch bei einer Psychiaterin, und zwar bei einer der 5 besten Interpretinnen des Rorschach-Tests in Argentinien. Diese Frau erklärte, sie habe bei diesem jungen Mann einen der schwersten Fälle von paranoider Psychose diagnostiziert, denen sie je begegnet war. Aber die Auswahl muss nicht nur auf der menschlichen, sondern auf der geistlichen Ebene streng sein. Das ist jetzt wichtig. Wir müssen ein ernsthaftes Gebetsleben fordern. Ich frage die Seminaristen immer danach, wie sie beten, und eine tiefe Hingabe an ihre Mitmenschen und an Gott. Papst Franziskus wird von einer bestimmten Seite oft auch kritisiert. Ein Mitbruder von mir war Anfang September im Haus Marta zu Gast bei ihm in Rom und hat ihn dann auch beim persönlichen Beten erlebt. Er hat gesagt, danach braucht man nicht mehr nach seiner Spiritualität zu fragen. Er ist ein Mensch, der ganz und gar im Gebet sich hingeben kann. Man spürt, dass dort jahrzehntelange Übung dahinten steht. Und dass es ihm wirklich darum geht, den Willen Gottes in seinem Leben umzusetzen. Und ich finde das auch interessant, denn wenn man jetzt so in die deutschen Priesterseminare nachschaut, welcher deutsche Bischof fragt denn bei Gesprächen mit Seminaristen, wie sie beten, wie ihr Gebetsleben ausschaut, aber er hat es getan. Dann wird Bergoglio gefragt, dass auch Priester ihre Berufung aufgeben, dass sie sozusagen Fahnenflucht machen, wie er es ja nennt, der Interviewer, wie er damit umgeht, vor allem wenn es um eine Beziehung zu einer Frau geht. Bergoglio antwortet so: Der Zölibat ist eine Lebensoption, wie es auch beispielsweise ein Leben in Armut ist. Es gibt Momente, wo es kritisch wird. Wenn zum Beispiel der Priester in der Pfarrei eine Frau kennenlernt und glaubt, sich in sie verliebt zu haben. Priester geraten in Situationen, in denen sie sich verlieben, und das ist normal. Es ist eine schmerzvolle Situation und eine neue Gelegenheit, die Option für Gott zu erneuern. Aber wir sollten nicht vorschnell sein. Man muss unterscheiden zwischen einer wirklichen Verliebtheit, einer bloßen Begeisterung oder einem sexuellen sich angezogen fühlen. Sicher gibt es manchmal ein wirkliches Verliebtsein, und der Priester muss dann sein Priestertum und sein Leben neu überprüfen. Dann geht er zum Bischof und informiert ihn: Bis hierher bin ich gekommen. Ich wusste nicht, dass ich so ein wunderbares Gefühl erleben würde. Dies ist die Frau, die ich wirklich liebe, und er bittet darum, den priesterlichen Dienst verlassen zu dürfen. Er wird dann gefragt, was er in solchen Fällen tut. Ich bin der Erste, der einen Priester in diesem Augenblick seines Lebens begleitet. Ich lasse ihn nicht allein, sondern ich begleite ihn auf seinem ganzen Weg, auch in der spirituellen Verarbeitung dessen, was er erlebt. Wenn er sich seiner Entscheidung sicher ist, dann helfe ich ihm auch, eine Arbeit zu finden. Was ich aber nicht durchgehen lasse, ist ein Doppelleben. Wenn er seinen priesterlichen Dienst nicht mehr ausüben kann, dann soll er zu Hause bleiben. Wir suchen dann um eine Dispens nach, also um ein Erlaubnis aus Rom. Dann kann er auch das Sakrament der Ehe empfangen. Aber es darf nicht zu einem Skandal in der Gemeinde kommen. Man muss auf die Mitglieder der Pfarrei Rücksicht nehmen. In Gottes Barmherzigkeit ist Raum für alle. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich möchte das ein bisschen kommentieren. denn mir scheint seine Antwort sehr ausgewogen zu sein, ganz im Sinn der ignatianischen Unterscheidung der Geister. Meint er, dass man unterscheiden muss, differenzieren muss? Ist es Begeisterung, sexuell sich angezogen fühlen oder eine wirkliche Verliebtheit, sodass das ganz Neues in das Leben des Priesters kommt und er dann alles nochmal auf den Prüfstand stellt? Und wenn er dann wirklich überzeugt ist, dass er seine Wahl zum Priestertum nicht richtig gemacht hat, dann begibt er sich zum Kardinal, er sucht das Gespräch mit seinem Bischof und dann die Dispenseingabe nach Rom. Aber was er nicht haben will, das ist ein Doppelleben. Wichtig ist auch, dass der Bischof sich mit dieser Situation konfrontiert. Ich habe meinen deutschen Bischof gefragt und er sagt, meistens ist die Situation dann, wenn der Priester bei ihm erscheint, schon völlig entschieden und man kann eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist natürlich auch nicht richtig, denn es wäre schon wichtig, auch bei einer gewissen Phase den Bischof auch in den Entscheidungsprozess einzubinden. Es gibt Psychologen, die behaupten, dass die Kirche die Schuld zu wenig ernst nehme. Und es gibt Priester, die darauf hinweisen, dass der Sinn für Sünde verloren geht. Bergoglio: Für mich gehört das Bewusstsein, ein Sünder zu sein, zu den großartigsten Dingen, die einem Menschen geschehen können, weil es ihn zu den äußersten Konsequenzen führt. Ich will das erklären. Augustinus spricht von der Erlösung, einerseits im Blick auf die Sünde Adams und Evas, und andererseits im Blick auf das Leiden und die Auferstehung Jesu folgendermaßen: Glückliche Schuld, die uns eine solche Erlösung verdiente. Das ist aus dem Exultet der Osternacht. Felix culpa, der lateinische Ausdruck. Wenn ein Mensch sich dessen bewusst ist, dass er ein Sünder und von Jesus erlöst worden ist, dann bekennt er diese Wahrheit vor sich selbst und entdeckt die verborgene Perle, den verborgenen Schatz. Er nimmt die Größe des Lebens wahr, dass es jemand gibt, der ihn tief liebt und dass Gott sein Leben für ihn hingegeben hat. Heißt das nach Ihrem Verständnis, dass der Verlust des Sinns für die Sünde die Begegnung mit Gott erschwert? Es gibt Menschen, die sich selber für gerecht halten, welche die Katechese und den christlichen Glauben irgendwie akzeptieren, aber nicht wirklich erfahren haben, dass sie erlöst sind. Es ist ein Unterschied, ob man einem Menschen erzählt, dass ein Junge im Fluss zu ertrinken drohte und dass jemand hineingesprungen ist, um ihn zu retten. Oder ob das jemand mit eigenen Augen sieht. Und es ist wieder etwas anderes, wenn ich selbst derjenige bin, der am Ertrinken ist, und ein anderer springt in den Fluss, um mich zu retten. Es gibt Menschen, denen man davon erzählt, dass mit ihren Jungen etwas geschehen ist, die es selber nicht gesehen haben und auch nicht sehen und wissen wollen. Und die selber immer rechtzeitig der Gefahr des Ertrinkens entronnen sind und keine Erfahrung haben, was das wirklich ist, am Ertrinken zu sein. Ich glaube, diese Gnade wurde nur uns großen Sündern zuteil. Ich pflege zu sagen, dass unser einziger Ruhm wie Paulus besteht darin, Sünder zu sein. Der Interviewer: Naja, immerhin ist es ein Vorteil für den, der glaubt. Der Kardinal: Gut, vergessen wird aber nicht, dass auch der Nichtgläubige aus seinem Versagen Gewinn ziehen kann. Wenn ein Agnostiker oder Atheist sich der Schwachheit seiner Existenz bewusst ist und weiß, dass er versagt hat, es bereut und die Situation überwinden möchte, dann wächst er daran. Dieser Fehler ist eine Art Trampolin für sein Wachstum. Der Bürgermeister einer großen europäischen Stadt hat mir einmal erzählt, dass er jeden Abend seine Tagesab mit einer Gewissenserforschung beende. Zwar sei er Agnostiker, er wisse aber, dass sein Leben einen Sinn habe. Und daher bemühe er sich, sein Verhalten zu korrigieren. Das Böse diene ihm immer dazu, besser zu werden. Und genau darum geht es auch Kardinal Bergoglio. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.